Deutschlandfunk, Kultur heute.
Am Mikrofon ist Karin Fischer, guten Abend. Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz rettet Kirchen, Burgen, mittelalterliche Wohngebäude, uralte Bauernhöfe oder Industriedenkmale und bewahrt damit Geschichte, und das seit 40 Jahren. 7400 Denkmäler konnten durch sie erhalten, restauriert, gerettet werden. Aber zu viele historische Bauten werden zerstört, zum Teil mutwillig. Dazu gleich mehr. Gerade scheint US-Präsident Donald Trump sich zum Sprecher von Wladimir Putin machen zu wollen. Vorwärts oder rückwärts, fragen wir in Bezug auf ihn und seine Politikmanöver. Und Neuigkeiten zur NS-Raubkunst. Es geht voran in der sogenannten Schiedsgerichtsbarkeit. Wer Nachhaltigkeit und Umweltschutz will, sollte eigentlich auch Denkmalschutz wollen. Denn Bauen im Bestand ist ein Riesenthema. Doch in Deutschland geht jeden Tag ein denkmalgeschütztes Bauwerk verloren. Allein im Jahr 2023 sind mindestens 565 Bauten von der Denkmalliste gestrichen oder abgerissen worden. Deshalb hat die Deutsche Stiftung Denkmalschutz heute erstmals ein Schwarzbuch vorgestellt, das verlorene oder gefährdete Denkmale auflistet, Muster der Zerstörung aufzeigt und Forderungen stellt, etwa die bessere personelle Ausstattung der Denkmalbehörden, die sonst dem Kultur- und Geschichtsverlust ohnmächtig gegenüberstehen. Claudia van Laak kennt die Details.
Der Gutspark Brusendorf in Brandenburg ist ein historisches Zeugnis aus dem 19. Jahrhundert. War, sollte man besser sagen, denn zwei Gebäude des Ensembles sind illegal abgerissen worden, erläutert Eva Masthoff von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz.
Es handelte sich um eine Nacht- und Nebelabrissaktion, die nicht nur natürlich ein Denkmalfrevel ist, sondern dadurch, dass sie ohne Voruntersuchungen war, auch noch jetzt zu einer großflächigen Asbestverseuchung geführt hat vor Ort. Also wir haben Natur zerstört, wir haben Denkmal zerstört.
Die Stiftung hat in ihrem Schwarzbuch 900 Denkmalverluste aus den letzten beiden Jahren dokumentiert. Die Recherche dazu war nicht einfach. Es gibt keine bundesweite Datenbank, aus der zum Beispiel die Gesamtzahl aller Denkmale und ihr Zustand hervorginge. Jedes Bundesland arbeitet anders, ein Gesamtüberblick ist nicht möglich. Doch die Erkenntnisse reichen den Denkmalschützern aus, um Alarm zu schlagen.
Wir stellen fest und sind der Meinung, dass die Lage des Denkmalschutzes in Deutschland dramatisch ist,
sagt Steffen Skudelny, Vorstand der Deutschen Stiftung Denkmalschutz. Der Rückhalt in der Politik für die Bedeutung von Denkmalen schwinde.
Die öffentliche Hand ist ja eigentlich der Vertreter des Denkmalschutzes. Und wenn Sie sich mal umgucken, wie es um die Bausubstanz in der öffentlichen Hand bestellt ist, dann stellt man ganz oft fest, dass gerade da Denkmalverluste und Denkmalschäden an der Tagesordnung sind.
So ließ die Stadt Zwickau eine unter Denkmalschutz stehende Tankstelle abreißen. Der Bund das sogenannte Generalshotel auf dem Gelände des Flughafens BER. Die Deutsche Bahn, zu 100% in Bundesbesitz, gehört zu den größten Denkmaleigentümern im Land und geht nach Recherchen der Stiftung in vielen Fällen wenig pfleglich mit ihnen um. So habe die Bahn in der Hauptstadt für einen Brückenbau ein historisches Stück Berliner Mauer zerstört, erläutert Eva Masthoff.
Das ist uns schon einen besonderen Blick jetzt wert, wenn so viel investiert wird, zu Recht natürlich in den Ausbau des Schienennetzes, dass die Denkmalpfleger da an der Stelle nicht vergessen wird.
Eine Zwickmühle. Die neuen Gesetze, die entbürokratisieren und beschleunigen sollen, vergessen dabei nach Ansicht der Stiftung den Denkmalschutz. Jörg Haspel, Vorsitzender des Stiftungsrates und früherer Berliner Landeskonservator, nennt ein Beispiel.
Wenn in Nordrhein-Westfalen die Denkmalfachbehörden nicht mehr in die denkmalrechtlichen Verfahren mit einbezogen werden sind, wenn das Einvernehmen des staatlichen Konservatoramts nicht mehr erforderlich ist, dann kann man sich ausrechnen, was das eigentlich bedeutet. Das ist keine Stärkung von Denkmalschutz und Denkmalpflege. Das ist keine Stärkung des kulturellen Erbes.
Das Schwarzbuch dokumentiert auch Beispiele von Privateigentümern, die ihre denkmalgeschützten Häuser verfallen oder abreißen ließen. Eva Masthoff berichtet von einem schwäbischen Geschäftsmann, der gleich drei denkmalgeschützte Häuser zerstören ließ, darunter ein historisches Gasthaus.
Hier gab es dann tatsächlich ein Bußgeld, was für dieses letzte Denkmal ausgesprochen worden ist, von 150.000 Euro. Das wurde aber nicht vollstreckt, sondern jetzt drastisch reduziert. Auf 50.000 Euro. Und das ist die berühmte Portokasse.
Die Bußgelder sind zu niedrig, finden die Denkmalschützer. Sie halten im Zweifel Eigentümer nicht von einer Zerstörung ab. In nur wenigen Fällen landen sie vor Gericht. Stiftungsvorstand Steffen Skudelny nennt dazu einen aus seiner Sicht positiven Fall in Düsseldorf. Ein Eigentümer habe einen historischen Dachstuhl vollkommen zerstört, indem er ihn in ein Penthouse verwandelt habe.
Und da hat das Gericht dann festgelegt, du darfst das alles wieder zurückbauen. Das heißt also, der hat seine eingerichtete, vollkommen hineingebaute, dreigeschossige Penthouse-Wohnung abreißen müssen und danach wieder einen mittelalterlichen Dachstuhl nachbauen. Also das tat richtig weh.
Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz hat jetzt ein Meldeportal für gefährdete, beschädigte oder zerstörte Denkmale freigeschaltet. Hinweise aus der Bevölkerung sind willkommen.
Claudia von Laak berichtete. Es ist ein kulturpolitisch dickes Brett, das die Bundesregierung vor sich hat in Sachen Rückgabe von NS-Raubgut. Die, das wissen wir, findet in Deutschland nur selten statt und dann erst nach jahrelangen juristischen Querelen. Seit langem steht deshalb ein neues Verfahren im Raum, das über eine Schiedsgerichtsbarkeit laufen soll. Es soll die Zugangsmöglichkeiten für die Nachfahren der von den Nazis beraubten jüdischen Opfer zum Verfahren erleichtern und die Rückgaben selbst verschnellern. Sehr lange wurde auch dazu zwischen Bund, Ländern und Kommunen verhandelt. Jetzt gibt es aber Neuigkeiten. Stefan Koldehoff, Chef Kulturkorrespondent des Deutschlandfunks. Welche sind das?
Naja, es gibt vor allen Dingen ein Datum, wann es losgehen soll mit diesen Schiedsgerichten. Und das ist der 1. Dezember, was umgekehrt auch heißt in dem Brief, der uns vorliegt, dass zum 30. November die Arbeit der beratenden Kommission, die sich bisher um diese Aufgaben gekümmert hat, aufhören soll.
Im Vorfeld hatte es einen offenen Brief gegeben, in dem es hieß, die Schiedsgerichte würden die Nachfahren von bestohlenen Familien sogar schlechter stellen als bisher. Was ist denn dazu der Hintergrund und ist das ausgeräumt?
Es gab eine Menge Aufregung. Also das, die Grundlage für alles ist ja nach wie vor die Washingtoner Verpflichtung von 1998, in der sich auch Deutschland dazu erklärt hatte, sich des Themas anzunehmen. Und da war eben die Frage, wenn es die Kommission, wie im Frühjahr schon angekündigt, nicht mehr gibt, wann, wie geht's denn weiter? Diese Lücke, die scheint nun geschlossen zu sein. Und was den offenen Brief angeht, da war dann die Grundlage vor allen Dingen ein Vorwurf, der von den Trägern der öffentlichen Museen, also vor allem von den Ländern und den Kommunen, erhoben worden war, die Kommission sei aus Sicht dieser Einrichtungen zu großzügig, zu verfolgtenfreundlich gewesen. Und da hatten eben die betroffenen Erbenverbände befürchtet, jetzt geht's in die andere Richtung, jetzt wird gar nichts mehr zurückgegeben. Tatsache ist, dass es schon Papiere gibt, unter anderem einen Bewertungsrahmen, in dem nochmal die Punkte von Washington 98 betont werden, die schon vorher gegolten hatten, die Museen aber offenbar nicht immer auf dem Schirm gehabt haben. Also zum Beispiel, dass man bei Juden in Deutschland nach 1933 grundsätzlich von einer kollektiven Verfolgungssituation auszugehen hat, dass die nicht individuell nachgewiesen werden muss, dass keine legalen Rechtsgeschäfte mehr möglich waren, dass Beweispflichten in vielen Fällen bei den Museen liegen, nicht bei den Erben und so weiter. Das wird jetzt alles nochmal festgeschrieben und es gibt allerdings auch nach wie vor offenen Fragen, zum Beispiel die, wer bezahlt das eigentlich alles? Werden Anwälte gebraucht vor einem Schiedsgericht, die man vor der beratenden Kommission nicht gebraucht hatte? Also einiges finde ich da sehr beruhigend in diesen neuen Regelungen, anderes ist aber auch nach wie vor offen.
Streit oder Probleme im Vorfeld gab es ja auch bei der Definition von sogenanntem Fluchtgut. Worum geht es da?
Das sind die Sachen, die Menschen, denen die Flucht ins Ausland noch gelungen ist, zum Teil mitnehmen konnten. Und darunter waren auch wertvolle Kunstwerke. Und da ist im neuen Bewertungsrahmen jetzt die Frage davon, es gäbe Geflüchtete, die dauerhaft aus Deutschland weg waren, andere, die nicht dauerhaft waren. Wie will man das unterscheiden? Außerdem werden die Menschen ausgeschlossen, die es zwar ins Ausland geschafft haben, aber die nicht Juden waren, sondern zum Beispiel verfolgte Kommunisten. Auch da ist es schwierig gewesen, bisher zu entscheiden, sollen die denn dann auch ihre Bilder restituiert bekommen oder gilt das nur für jüdische Menschen? Ob es dazu jetzt eine Einigung gibt, nachdem ein Termin festgelegt worden ist, das war heute nicht zu erfahren.
Und wie geht es jetzt weiter? Es gibt ja noch offene Fälle und auch ein paar Personalien sollten geklärt werden.
Naja, diese offenen Fälle, die gibt es vor allen Dingen, weil die beratende Kommission, als entschieden worden war, es wird gewechselt zu Schiedsgerichten, ganz offensiv gesagt hat, schickt uns noch Fälle, wir brauchen dann noch welche. Das heißt, da liegt noch einiges. Einer zumindest, der Fall Robert Kretz, da geht es um ein Gemälde von Paula Modersohn-Becker in der Kunsthalle Hamburg, der soll wohl noch verhandelt werden. Was mit den anderen geschieht, ob die übergeben werden an die Schiedsgerichte, unklar. Ja, und dann tatsächlich die ganz zentrale Frage, wer sind denn die Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter? Da war mit der Jewish Claims Conference und mit dem Zentralrat der Juden vereinbart worden, dass da sorgfältig ausgewählt wird. Nun heißt es aber, wie ich heute gehört habe, es gibt kein Berufungsverfahren, wie man sonst von Gerichten kennt, sondern man kann sich bewerben. Wer das also wird, ab Mitte September finden die Gespräche statt. Eine weitere offene Frage.
Stefan Koldehoff, vielen Dank für diese Einschätzungen zur Neuregelung von NS-Raubkunstfällen durch ein Schiedsgericht. Am 1. Dezember geht's los damit. Die Vermittlungsbemühungen von Donald Trump im Krieg Russlands gegen die Ukraine hätten ein sehr persönliches Ziel, heißt es. Der US-Präsident möchte gerne den Friedensnobelpreis verliehen bekommen. 6 Kriege habe er innerhalb eines halben Jahres bereits beendet, brüstet er sich selbst. Kann es denn wirklich sein, dass diese unberechenbare, disruptive, auf Drohungen und Deals setzende Politik Erfolg hat? Oder ist das nur die oberflächliche Perspektive Donald Trumps und in Wahrheit haben wir es mit schweren politischen, diplomatischen oder wirtschaftlichen Fehlern zu tun und vor allem mit einer Zerstörung der demokratischen Institutionen Amerikas?
Vorwärts oder rückwärts? Wohin bewegen wir uns?
So lautet unsere Gesprächsreihe in diesem Sommer und diese Frage wollen wir stellen anhand der MAGA-Bewegung von Donald Trump, seinen politischen Aktionen und mit Blick auch auf seine Geschichtspolitik. Für uns analysiert das Professor Dagmar Ellerbrock. Sie ist Historikerin, Professorin für neuere und neueste Geschichte an der TU in Dresden. Wenn Sie sich das diplomatische Parkett der vergangenen Tage vor Auge führen, habe ich Frau Ellerbrock gefragt, wie würden Sie das vorwärts oder rückwärts in den doch sehr anders gelagerten transatlantischen Beziehungen derzeit beschreiben?
Ja, es ist sowohl ein Vorwärts als auch ein Rückwärts. Es ist eine grundlegende Veränderung der politischen Umgangsweise auf internationalem Parkett, eine Umgangsweise, die vor allem sich zunehmend von den regelbasierten Verhandlungen verabschiedet und im Prinzip damit etwas, was wir sowohl innerhalb der USA beobachten können, als eben jetzt auch international. Und aus historischer Perspektive ist das etwas, was wir aus vielen Jahrhunderten kennen, vor allem aus dem 19. und 20. Jahrhundert, wenn Staaten sich von Regeln verabschieden, wenn Staaten entscheiden, dass sie Grenzen übertreten, dann ist das immer die Bewegung hin, mehr Macht zu erobern, mehr Gebiete zu erobern. Und wir sehen hier zwei Imperien, die USA auf der einen Seite, Russland auf der anderen Seite, die in einem Machtkampf verbunden sind, verknüpft sind, miteinander konkurrieren und möglicherweise wird es da zwischendurch auch friedensbasierte Phasen geben, aber grundsätzlich kann man sagen, wenn Staaten sich von regelbasierten Verfahren verabschieden, dann ist der Konflikt nicht weit und der Frieden rückt in immer weitere Ferne.
Interessant ja dabei, dass Donald Trump und Wladimir Putin offensichtlich zueinander gefunden haben auf eine Art und Weise, wie wir das uns gar nicht vorstellen können, trotz dieses Gegensatzes der Mächte, wie Sie beschreiben.
Naja, die sprechen eine sehr ähnliche Sprache und die haben einerseits einen Interessengegensatz, aber auch das kennen wir aus der Geschichte. Wenn Sie sich den Hitler-Stalin-Pakt anschauen, dann agieren hier zwei Diktatoren, die auf Augenhöhe miteinander verhandeln, zunächst Polen aufteilen und dann in dem Moment, wo einer sich stärker wähnt als der andere, bricht der Krieg aus. Also solche Beziehungen sind ja nicht durch Loyalität oder Wertegleichheit definiert, sondern das sind reine Machtbeziehungen. Und insofern, wie gesagt, glaube ich, dass langfristig der Frieden mit einer solchen Interaktion nicht herstellbar oder nicht dauerhaft sicherbar ist.
Dann schauen wir doch gleich ins Inland. Sie haben den Hitler-Stalin-Pakt erwähnt. Viele benutzen den Begriff faschistisch für das, was Donald Trump in den USA selbst macht, in Sachen Ausländerpolitik, in Sachen Abschiebungen. Die MAGA-Bewegung erscheint uns eigentlich rückwärtsgerichtet, rassistisch, ja auch menschenfeindlich. Wie kann es denn sein, dass aber doch die Hälfte der Amerikanerinnen und Amerikaner das alles so noch unterstützt?
Ja, also vielleicht erstmal ganz kurz zur Begrifflichkeit des Faschismus. Historiker und Historikerinnen benutzen den Begriff natürlich für eine spezifische Zeit, für eine spezifische Bewegung. Also wir verknüpfen das mit dem Nationalsozialismus. Aber ich würde durchaus zustimmen, es gibt einige strukturelle Ähnlichkeiten. Und wir können ja davon ausgehen, Geschichte wiederholt sich nie. Aber wenn man in die Geschichte guckt, dann kann man häufig Dinge schneller und besser verstehen. Und was die MAGA-Bewegung angeht, dann sehen wir ein Phänomen, was wir aus dem Nationalsozialismus sehr gut kennen. Die Forschung nennt das den retro-utopischen Nationalismus. Das heißt, man rekurriert auf vergangene Zustände. Früher war alles besser, früher war alles toll. Das sind keine realen Zustände, das hat es so nie gegeben. Also das ist eine Erzählung, die dort meistens neu geschrieben wird. Und proklamiert dann, dass man diese vermeintlich besseren Zustände in der Zukunft herstellen will. Und das bringt die große Faszination dieser Bewegung für viele Menschen, die plötzlich das Gefühl haben, sie haben dort eine Chance, sie können dazugehören. Und gleichzeitig gelingt es solchen Bewegungen sehr gezielt, zentrale Emotionen wie Stolz, wie Überlegenheit, wie Zugehörigkeit zu adressieren. Und das gilt offensichtlich auch für die Wähler von Donald Trump, für die MAGA-Bewegung, die sich durch dieses Versprechen und durch diese Emotionen motivieren lässt, letztendlich auch einer Bewegung zu folgen, die grundlegende demokratische Prinzipien in den USA verletzt.
Ein wichtiges Mittel oder auch Medium ist die Geschichtspolitik in dem, was Sie retro-utopischen Nationalismus jetzt genannt haben. Bevorzugtes Feld auch von Autokraten, die dem eigenen Land zu neuer Größe verhelfen wollen. Man schreibt einfach die Geschichtsbücher um und ersetzt die dunklen Seiten der eigenen Geschichte durch neue Heldenerzählungen. Putin, Orban, die frühere Peace-Regierung in Polen sind da immer die Beispiele. Was macht Donald Trump?
Donald Trump macht im Wesentlichen genau das Gleiche. Er schreibt vor allem die Geschichte der USA mit Blick auf die indigenen Bevölkerungsteile um, mit Blick auf die Schwarzen, auf die Sklavengeschichte um und versucht diese Teile der
Amerika. Die in den letzten Jahren und Jahrzehnten erst sozusagen aufgearbeitet wurde.
Die in den letzten Jahrzehnten aufgearbeitet wurde, aber er geht ja sogar so weit, dass er ein Management der Begrifflichkeiten vorgibt, also dass an Schulen beispielsweise Begriffe wie Sklaverei nicht mehr benutzt werden können als analytische Begriffe, dass Begriffe wie Gender oder Equality nicht mehr in offiziellen Forschungsanträgen benutzt werden dürfen. Also wir sehen hier, das, was wir auch aus der deutschen Geschichte beispielsweise kennen, was wir aktuell in populistischen Regimen beobachten, eine sehr dezidierte Sprachpolitik, die verbunden ist mit eben einer neuen spezifischen Erzählung der eigenen Vergangenheit. Und drittens, auch da haben wir eine Parallele und das ist eine wichtige Parallele, das Ganze wird mit technisch sehr innovativen Mitteln unters Volk gebracht. Also wir kennen vom Nationalsozialismus diese hohe Technikaffinität, die hohe Affinität zur Massenkommunikation. Und auch das sehen wir heute bei der MAGA-Bewegung. Die haben überhaupt gar keine Berührungsängste zu den großen Tech-Konzernen, sondern ganz im Gegenteil nutzen deren Potenzial, um ihre neue Geschichte unters Volk zu bringen.
Im kommenden Jahr gibt es ja die Feierlichkeiten zum 250. Geburtstag der USA und deshalb offenbar schon jetzt den Versuch, die Museen in Washington, also vor allem das Smithsonian, das ja so als Dach über 20 verschiedene Einrichtungen fungiert, auf Linie zu bringen. Die MAGA-Leute halten das für zukunftsweisend, positiv. Es ist vermutlich auch Teil des Kampfes gegen die Eliten, der ja versprochen war, und deren linke Ideologie. Und sie fordern mehr Neutralität.
Ja, die Neutralität ist natürlich ein Kampfbegriff, wie er in diesem Kontext verwendet wird. Denn im Prinzip geht es ja darum, auch das ist etwas, was wir schon länger sehen, eine Politik und ein Geschichtsbild, was nicht mehr faktenbasiert ist, umzusetzen. Also eine fiktionale, ausgedachte Erzählung zu basieren und die dann als neutral zu verkaufen.
Angefangen hat alles mit Donald Trumps Feldzug gegen die Universitäten. Manche nehmen den Kampf mit der Regierung auf, andere haben hunderte Millionen schwere Deals geschlossen, um die staatliche Förderung nicht zu verlieren. Auch hier sprechen Beobachter von Reformern und Widerständlern. Ist das Reform oder Rückschritt, was Trump von den Universitäten will?
Ich würde sagen, es ist ein grundlegender Kulturkampf. Also die MAGA-Bewegung ist nicht nur eine politische Bewegung, sondern ist eine Bewegung, die eine populistisch-nationalistische Gesellschaftspolitik weitreichend durchzusetzen versucht. Also insofern geht das weit über Reformen hinaus. Hier soll eine amerikanische Gesellschaft grundlegend umstrukturiert werden.
Die Historikerin von der TU Dresden, Dagmar Ellerbrock, war das zum Vorwärts oder Rückwärts der MAGA-Bewegung in den USA. Die Jury des Deutschen Buchpreises hat heute ihre Longlist veröffentlicht. Mehr dazu in den Kulturmeldungen von Anja Reinhardt.
Unter den 20 Autorinnen und Autoren sind so bekannte Namen wie Michael Köhlmeier oder Feridun Saimoglu. Es sind aber auch 6 Nominierte mit Debütromanen dabei. Deutschlandfunk-Literaturredakteur Jan Drees findet:
Die Longlist ist überraschend ausgewogen, denn sie bedient die BookTok-Community ebenso treffsicher wie die Literaturliebhaber mit ästhetisch avancierten Romanen wie Dorothee Elmingers Dschungelfiebertraum, Die Holländerinnen oder auch Christine Wunnikes feministischem Kürzeshistorienroman Wachs. Und weil mit Lebensversicherung auch der lustigste Roman der urkomischen Katrin Bach nominiert ist, bin ich selbst versöhnt, dass ausgerechnet die beiden besten Romane des Jahres 2025 nicht auf dieser Liste vertreten sind.
Sagt Deutschlandfunk-Literaturredakteur Jan Drees, der hier die Namen von Christian Kracht und Christoph Hein vermisst. Ausführlich wurde die Longlist heute in der Sendung Büchermarkt besprochen, die man in der Deutschlandfunk-App nachhören kann. Der Deutsche Buchpreis wird von der Stiftung Buchkultur und Leseförderung des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels vergeben. Die Verleihung findet am 13. Oktober vor dem Start der Frankfurter Buchmesse statt. Erst vor wenigen Tagen hat die Bundesregierung angekündigt, die Aufarbeitung der deutschen Kolonialzeit vorantreiben zu wollen. Allerdings schloss sie dabei aus, Reparationszahlungen zu leisten. Im heutigen Namibia, damals Kolonie des Deutschen Kaiserreichs, waren Deutsche für den Genozid an den Herero und Nama verantwortlich. Das hat die Bundesregierung in einer sogenannten Joint Declaration im Jahr 2021 auch anerkannt und in dieser Erklärung auch Ausgleichszahlungen im Rahmen der bilateralen Entwicklungszusammenarbeit in Aussicht gestellt. Die Nachkommen der Herero und Nama waren daran allerdings nicht beteiligt, weswegen sie schon seit Jahren ein Gerichtsverfahren anstreben. Heute nun wurde bekannt, dass die Bundesregierung vor das Verfassungsgericht in Windhoek, der Hauptstadt Namibias, geladen wurde. Und der Afrika-Historiker Jürgen Zimmerer sagt dazu:
Jetzt zeigt sich eben, dass man jetzt quasi in diesen Gerichtsprozess gezogen wird. Und wenn man hingeht, erkennt man quasi die Gerichtshoheit an, dass man eben da Teil des Verfahrens ist, was schon sehr unangenehm ist, wenn das Ganze eigentlich um Aussöhnung gehen soll. Und wenn man nicht erscheint, was man vielleicht machen kann, weil man sagt, man kann nicht vorgeladen werden als Botschafter, dann zeigt es schon, dass man überhaupt keinen Respekt vor den Herero Nama und der innenpolitischen Opposition in Namibia hat oder vor Namibia insgesamt. Also Deutschland ist in einer sehr schwierigen Lage dadurch.
So der Afrika-Historiker Jürgen Zimmerer. Den Schauspieler Thorsten Michaelis kannte man aus dem Tatort. Noch bekannter war er vielleicht als Synchron- und Hörbuchsprecher mit seinem sehr markanten Bass. Unter anderem war er im Kino als deutsche Stimme von Benicio del Toro oder Jeremy Irons zu hören. Wie jetzt bekannt wurde, ist Thorsten Michaelis im Alter von 64 Jahren gestorben.
Danke, Anja. Und das war Kultur heute. Nach uns die Nachrichten und dann analysieren die Kollegen in den Infos am Abend den Tag nach dem Treffen in Washington, Reaktionen und wie es jetzt weitergehen kann. Hier am Mikrofon war Karin Fischer.